Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir haben heute mit dem Ministerpräsidenten jemanden zu Gast, der noch mittendrin im verantwortungsvollen Arbeitsleben steht, aber bereits auch ein Gefühl davon besitzt, dass eine politische Laufbahn, ebenso wie jede andere Berufskarriere und zuletzt natürlich auch das Leben selbst, seinen eigenen Spannungsbogen besitzt, aber irgendwann eben auch ein Ende hat. Und wir haben diesen Wahlsonntag deshalb unter dieses Motto das Ziel vor Augen gestellt, weil das in einer doppelten Weise hilfreich sein kann, um dabei nicht in Lebenssackgassen zu landen. Erstens, wir werden nämlich in der überwiegenden Mehrheit der Menschen die Erfahrung machen, dass nicht alles, was wir im Leben vornehmen, das gelingt. Entschuldigung, es gehört zur Erfahrung dieser Welt dazu, dass vieles bruchstückhaft bleibt, dass wir vieles nicht erreichen, nicht realisieren, weil uns entweder der Hebel dazu fehlt oder weil höhere Gewalt uns in die Quere kommt, weil die Gesundheit nicht in der Weise mitspielt, wie wir uns das vorstellen, oder auch, das sollte man nicht außer Acht lassen, dass wir uns selber im Wege stehen bei dem, was wir vorhaben. Und da ist es gut, zumindest Sorge zu tragen, dass die Richtung stimmt, in der wir unterwegs sind, dass wir das Ziel vor Augen haben. Dass wir uns an jeder Stelle, wo wir das können, dafür einsetzen, dass die Dinge zumindest in die richtige Richtung laufen. Nicht wie jetzt in den Herbstferien, wenn es Richtung Italien gehen soll, ist es nicht hilfreich, wenn Hamburg auf dem Schild steht, dann wäre es eine schlechte Nachricht, dann wäre man nämlich in der falschen Richtung unterwegs. Der andere Grund, warum das Ziel vor Augen zu haben hilfreich ist, liegt in der Tatsache, dass Menschen sich erfahrungsgemäß gerne durch die Mittel ablenken lassen und darüber den Zweck vernachlässigen. Ich hatte da in meinem Wohnviertel in meiner alten Heimat Potsdam reichlich Anschauungsmaterial, weil dort viele Ruheständler wohnten, die zuvor in wirtschaftlichen, politischen und anderen öffentlichen Führungspositionen gearbeitet haben. Und es war mancher dabei, der mit Wehmut auf diese Zeit zurückblickte, als er noch einen Fahrer, einen Dienstwagen, Sekretärin, vielleicht sonstiges Personal hatte und sich nun, so hatte ich zumindest in den Gesprächen oft den Eindruck, stillschweigend die Frage stellte, wer bin ich denn jetzt eigentlich, wo diese ganzen Privilegien weg sind? Und ich vermute, man täte sich mit dem Verlust leichter, wenn man all diese genannten Dinge weniger als Statusanzeige empfinden würde, sondern als ein Mittel zu einem Zweck, für den man nämlich arbeitet, für den man in seinem Arbeitsleben gedient hat. Und dafür gibt es einen Nachfolger, der, wenn man realistisch ist, sich wahrscheinlich dann auch danach mit den Dingen zuweilen quälen wird. Da ist dann sozusagen die Wehmut nicht mehr ganz so groß. Das erdet ein so schillerndes Phänomen wie Einfluss und Status zu etwas, was es eben auch sein sollte. Mittel zu einem Zweck, hoffentlich zu einem guten Zweck. Dass das aber eine immerwährende Herausforderung für uns Menschen bleibt, das sehen wir selbst an einem Menschen, der in der Bibel eine herausragende Rolle spielt und doch in dieser Lebensaufgabe im Grunde genommen gescheitert ist. Die Rede ist von einem Mann, der 40 Jahre die Geschicke seines Volkes geprägt hat und sogar das Durchhaltevermögen besaß, sich 40 Jahre Genöle anzuhören. Ich rede jetzt nicht von unserem Landesvater, ich rede und dem Volk der Niedersachsen, sondern ich rede von Mose. Und Mose hatte ein klares Ziel damals. Es ging um das Projekt Freiheit. Dafür trat er vor den Tyrannen, den ägyptischen Pharao damals. Und dafür trat er vor allem vor seine Landsleute, die die Entstehungsbedingungen von Freiheit allzu gern vergaßen. Sobald Unsicherheit auftrat, sobald bei ihnen Verantwortung gefragt wurde, da reicht ein bisschen Hunger und Durst, dass man sich wehmütig nach den Fleischtöpfen in Ägypten zurücksehnte. Freiheit hin oder her. Und dass Gott sie bewahrt und befreit hatte, das geriet in Vergessenheit. Und ich meine, für all diese Leistungen, da hätte Mose mindestens das Bundesverdienstkreuz bekommen müssen. Stattdessen war kurz vor der Ziellinie zum gelobten Land Feierabend für ihn. Gott sagt, bis hierhin und nicht weiter. Du hast meine Heiligkeit angetastet. Du hast das hintergangen, was die Voraussetzung eurer neu gewonnenen Freiheit ausmacht. Und alles wegen einer Begebenheit, die eigentlich recht nichtig erscheint und die wir uns deshalb heute mal anschauen wollen. Sie steht im Alten Testament in der Bibel, im 4. Buch Mose, im 20. Kapitel. Da heißt es, und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im ersten Monat und das Volk lagerte sich in Kadesch. Die Gemeinde hatte kein Wasser, sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, an diesen bösen Ort, wo man nicht säen kann, wo weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind, man merkt die Fantasien schon, und auch kein Wasser zum Trinken? Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zum Eingang der Stiftshütte, fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Felsen vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Dann nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, höret ihr ungehorsam, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen. Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten und er sich heilig an ihnen erwies. Man ist ein bisschen verwirrt, oder? Was ist da eigentlich geschehen? Irgendwas war da, woran Gott Anstoß genommen hat. Was er für einen so derartigen Verstoß gegen die heilige Ordnung hält, dass er dem Übervater Mose die letzte Erfüllung seiner beruflichen Karriere, sage ich jetzt mal, verwehrt. Und es heißt, du wirst nicht ins Land der Verheißung kommen, weil du dich an mir versündigt hast. Ihr habt mich nicht geheiligt, heißt es dann. Weil es offenbar so wichtig ist, heißt es dann kurz vor Moses Tod, im 5. Buch Mose dann schon nochmal ganz emphatisch, ihr sollt nicht hineinkommen, weil ihr euch an mir versündigt habt. Ihr habt mich nicht geheiligt. Tja, was bedeutet das? Ist ja ein komisches Wort, benutzen wir so selten. Heiligen heißt, etwas aufgrund seines ganz besonderen Wertes separat zu positionieren. Es vor allem anderen herauszuheben. Es geht also etwas, was für uns an der Spitze der eigenen Wertordnung steht. Was wir verehren. Die Sache, der letztlich unsere höchste Aufmerksamkeit, Anerkennung und ja Anbetung gilt. Was ist hier schiefgelaufen? Ich glaube, es geht um so etwas wie Machtmissbrauch. Gott hatte den Mose aufgefordert, Kraft seines Wortes, den Felsen dazu zu animieren, Wasser für das durstige Volk und das Vieh bereitzustellen. Die Art und Weise, Autorität und Macht auszuüben, ist die des gesprochenen Wortes. Mose war als Leiter die Vollmacht verliehen, wie Gott durch das Wort Neues zu schaffen. Er sollte Anteil haben an Gottes schöpferischer Vollmacht. Dinge ins Sein rufen, es werde Licht, es ward Licht, nicht? Es fließe Wasser und dann fließt das Wasser. Und dann löschen die Leute ihren Durst. Und sie werden in diesem Geschehen, so der Plan, ganz zentral erkennen, Gott ist unser Versorger. Er ist der Versorger seiner Leute, seines Volkes. Aber Mose wandelt die Geschäftsordnung ein bisschen ab. Er benutzt seinen Stab. Er schlägt offenbar im Affekt gleich zweimal wütend auf den Felsen, weil ihm quasi der Geduldsfaden mit dieser nörgelnden Bande gerissen ist. Kann man auch verstehen. Aber auch wenn man diesen Ärger verstehen kann, in dieser Kurzschlüssigkeit des Handelns liegt ein dickes Problem. Es verdeckt den Urheber des gnadenvollen Handelns an Israel, nämlich Gott. Stattdessen macht sich Mose selbst zum Wohltäter. Er tut so, als ob er diese Vollmacht aus sich selbst heraus hätte. Und dadurch verkehren seine Worte die heilige Ordnung und bringen das Projekt Freiheit in Gefahr. Er selbst steht nämlich oben. Werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können, sagt er aus diesem Felsen. Und er fragt das so rhetorisch, als ob das Sättigen der Gemeinde im Vermögen ihres Leiters steht. Tut's aber nicht. Und ich denke mir, es war die berühmte Achillesferse des Mose, der seine Wut nicht im Griff hat, wie damals, als er unbeherrscht den Ägypter erschlagen hat, der sein Volk quälte. Und weil er von diesen Instinkten und inneren Impulsen getrieben und besessen ist, handelt er nicht aus der verliehenen Vollmacht seines Gottes durch das schöpferische Wort, sondern er handelt machtorientiert, wo er durch Überzeugung hätte handeln sollen. Das ist für uns fast ein bisschen fremd, weil wir diese symbolhaltig hochaufgeladenen Dinge so nicht mehr kennen. Nicht? Also er nutzt den Hirtenstab, den Asklepiusstab, die Fahne, die man aufrichtet, wo man Land einnimmt, den Weltenbaum, der Himmel und Erde verbindet. Das ist alles eine Symbolik. Der Stab, der die ägyptischen Magier in die Schranken weist und die anderen Schlangen gefressen hat bei den Plagen. Kurz, es ist die personifizierte Autorität des Mose, die hier zum Zuge kommt. Und seine Sünde besteht darin, dass er Kraft seiner persönlichen Amtsmacht handelt, wo er das klärende Wort an die Israeliten hätte richten sollen. Und zur Strafe stirbt erst Aaron, der war sowas wie der politische Arm des Mose, und danach Mose selbst wegen der sogenannten Haderwasser-Affäre. Also er hatte auch sein persönliches Watergate für die Älteren unter uns. Der Machtmissbrauch wird dazu führen, dass er das gelobte Land lediglich von Ferne sieht, aber er selbst kommt nicht hinein. Was gibt's hier zu lernen? Erst einmal ein ganz allgemeiner Führungsgrundsatz. Wende keinen Zwang an, wenn es auch mit Ansprache und Überzeugung klappt. Mose steht hier in der Gefahr, selber zum Tyrannen zu werden, indem er seine Macht, sein Vermögen ins Zentrum stellt, statt den Gott des Bundes, der ihnen ja diese Freiheit ermöglicht hat. Hier steckt in der Geschichte etwas drin, was wir auch als Gesellschaft wieder viel stärker in den Blick nehmen müssten. Ein deutscher Verfassungsrechtler, ich hatte es eben schon mal zitiert, hat analog mal sehr treffend formuliert, die freiheitlich-demokratische Grundordnung lebt von Voraussetzungen, die der Staat selber nicht schaffen kann. Und nach dem Auszug aus Ägypten sehen wir einen Weg, wie diese Voraussetzungen ganz praktisch geschaffen werden, damit die Tyrannei überwunden und Freiheit ermöglicht wird. Israel, das vergisst man immer, zieht nämlich nicht irgendwo hin, sondern sie ziehen in die Wüste hinaus. Nicht ziellos, nicht bloß, um einfach den Pharao loszuwerden, sondern mit einem klaren Ziel, nämlich, wie es heißt, um dort ihrem Gott zu opfern. Und das sagt der Mose dem Pharao auch ganz explizit. Wir hören ja immer nur diese verkürzte Fassung, nicht, wo es dann heißt, hey, let my people go, lass mein Volk ziehen. Aber da steht mehr. Emanzipatorische Freiheit, wo es heißt, nicht, Hauptsache weg hier, Freiheit von, das ist nicht alles. Wir müssen auch wissen, wofür wir frei sind, was der innere Grund dieser Freiheit ist. Und Israel zieht aus Ägypten aus mit einem bestimmten Ziel. Sie wollen mit ihrem Befreier in der Wüste Gemeinschaft haben. Sie wollen die heilige Ordnung wiederherstellen. Nicht ein Tyrann oben und unten das Sklavenvolk, sondern ein Schöpfer, dem sie sich als Herrn der Ordnung im Opfer symbolisch hingeben, um dadurch nicht länger Sklaven zu sein. Weder Sklaven in einer korrumpierten Ordnung unter einem Tyrannen, noch Sklaven ihrer selbst, als Leute, die nur ihren Trieben, ihren momentanen Neigungen folgen. Auch das ist eine Form von innerer Sklaverei. Darum schenkt ihnen Gott die 10 Gebote, damit sie sich an einer heiligen Ordnung orientieren, statt neuen Herren zu dienen. Und sei es hedonistisch, zu Sklaven ihrer momentanen Bedürfnisse zu werden. Und Mose scheint hier an dieser Stelle falsch abgebogen zu sein und das Freiheitsprojekt Israels an entscheidender Stelle verunklart zu haben. Er ist der Versuchung der Macht erlegen, wo es doch darauf angekommen wäre, dem Volk vorzuleben, dass echte Vollmacht aus der Bereitschaft zum Opfer und zur Hingabe erwächst. Stattdessen hatte Mose offenbar, wie bestimmte politische Denkströmungen auch heute, geglaubt, dass diese Welt nichts als ein Kampfplatz um die Macht sei und es halt darauf ankomme, wer das Zepter in der Hand hält. Wer die Macht hat, gegen den Felsen zu schlagen. Die Naivität dieses Denkens besteht darin, dass selbst diejenigen, die das emanzipatorisch gegen die Tyrannen von heute wenden, wenn sie sich beispielsweise vor den alten weißen Männern gruseln, dass das dieselben sind, die dann möglicherweise die Tyrannen und Diktatoren von morgen sind. Weil bei ihnen der Machtgebrauch nicht im Rahmen einer heiligen Ordnung geschieht, sondern sie schlicht denken, wenn die Unterdrückten erst die Macht haben, dann wird es keinen Missbrauch mehr geben. Denn die Unterdrückten, das sind ja die Guten. Irrtum. Die entscheidende Frage ist nicht, ob du Täter oder Opfer bist. Die entscheidende Frage ist, welcher Ordnung dienst du? Hast du ein Ziel vor Augen, was Menschen und Schöpfung dient? Oder reicht es nur für deine Clique oder gar nur für dich selbst? Man kann dann weiterhin von Moses Watergate-Affäre, mir gefällt das Wort, von dieser Geschichte lernen, dass das Problem mit der Freiheit überhaupt nicht rein politisch zu lösen ist. Ich hatte es eben schon gesagt, auf dem Wege der Macht führt kein Weg ins gelobte Land. Aaron, der politische Arm von Moses, stirbt. Das Problem muss in der Wüste gelöst werden. Gleichsam spirituell. Ohne geht es nicht. Und darum gefällt mir das auch nicht, dass mancher in der Kirche glaubt, sich selbst als Teil einer politischen Vorfeldorganisation zu verstehen und ständig politische Richtungsanweisungen geben zu müssen. Ich will es deshalb mal so formulieren. Die Formulierung gefällt mir ehrlich gesagt. Diese Kollegen gehören in die Wüste geschickt. Denn, wie der Text zeigt, das Problem muss in der Wüste gelöst werden. Im Opfer, in der Hingabe an Gott und den Mitmenschen. Im Bund, wie es in der Bibel heißt, in dem beziehungsgestützten Vertragswerk, was das Verhältnis zwischen Gott und Mensch regelt. Es geht also um Beziehung, nicht um Macht. Beziehung kannst du nicht politisch erzwingen. Es ist keine Lösung, dass die Sklaven zu Tyrannen werden. So wird man den Gegensatz nicht überwinden können. Die Sklaven müssen vielmehr aufhören, Sklaven zu sein. Deshalb gehen sie in die Wüste, um ihrem Gott Opfer zu bringen und sich dadurch der Beziehung mit ihm zu vergewissern und darin gleichzeitig aufzuhören, dem Tyrannen zu dienen. Und indem sie das tun, geschieht noch etwas ganz anderes. Im Angesicht des Heiligen organisieren sie ihre Lebensprioritäten neu. Sie hören auf, ihren momentanen Bedürfnissen zu opfern. Das ist ja auch eine Form von Anbetung, wenn ich immer so handle, wie es meinen Bedürfnissen gerade entspricht. Ich tue das, worauf ich gerade Bock habe. Behandle diesen Wunsch als das höchste Gut in der Seinsordnung. Nichts ist wichtiger. Ich bete es faktisch an. Ich kann das bei Teenagern toll studieren, nicht? Wenn die dann von ihrem nächsten iPhone fantasieren. Da geht es nur noch darum und das. Und wenn ich das erst habe, dann wird es richtig gut im Leben. Quatsch, aber man kennt das. Wenn ich in der Lage bin, solche Bedürfnisse zurückzustellen, und zwar um einer größeren Sache willen, um Gottes Willen, dann bringe ich ein Opfer und ich erweise gleichzeitig der heiligen Ordnung, also der Wichtigkeit und der Rangfolge der Dinge, die Ehre, die ihnen gebührt. Ich will das kurz praktisch erklären. Stellen wir uns vor, wir nehmen an einem Wettkampf teil und sind der Ansicht, es wäre nicht schlecht, 30 Kilogramm zusätzliches Körperfett dazu zu verlieren. Dann würde ich meinem Appetit möglicherweise beim nächsten Mal, wo ich an McDonald's vorbeigehe, eine lange Nase machen und sagen, nee, den Burger esse ich jetzt nicht. Warum? Weil ich ein sportliches Ziel verfolge, weil das wichtiger ist, dieses Ziel in der Zukunft, diesen Wettkampf zu gewinnen. Oder anderes Beispiel, wenn wir uns für unsere Kinder krummlegen und uns bestimmte Wünsche versagen, dann ist das ein Opfer für das höhere Gut Familie. Was tun wir da, wenn wir opfern? Opfern ist, ich sage das mal so, ein Deal mit der Zukunft. Es bedeutet Verzicht jetzt, damit es später besser wird. Und die Logik dahinter, je größer die Opferbereitschaft für das Ziel, desto besser die Zukunft. So sollte es zumindest sein. Und indem Israel seinem Gott, dem Heiligen, also demjenigen opfert, der an der Spitze der guten Ordnung steht, werden sie sich dessen bewusst, dass die Frage nicht die ist, wer hat die Macht, sondern wer ist der, der für das Gute im Leben steht und was für ein Ethos zählt, wenn ich mich seiner Gemeinschaft anschließe. Und Israel entdeckt in der Gemeinschaft Gottes, dass es Hingabe und Liebe sind, die Leben erst ermöglichen. Die erwachsen aus der Beziehung mit unserem Gott. Daraus erwächst eine ganz andere Beziehungslogik als für den, der auf die politische Verhältnisbestimmung zwischen Tyrann und Sklave, Täter und Opfer fixiert ist. Dann kann die Lösung ganz offensichtlich nicht zuerst in der Umkehrung von Machtstrukturen liegen, sondern in der Hingabe als Weg zum Leben. Ein kleiner Gedankenanstoß zum Schluss. Es ist hochinteressant, dass der Teufel Jesus in der Wüste im Rahmen der dritten Versuchung den umgekehrten Weg nahelegt. Die Anbetung der Macht wird suggeriert. Der Teufel bietet Jesus an, alle Macht dieser Welt zu erlangen, wenn er auf das Kreuzesopfer und den Weg der Lebenshingabe verzichtet. Aber Jesus will nicht das Kreuz umgehen, sondern sieht im Opfer und in der Machtlosigkeit den Weg zur Erlösung der Welt. Und entsprechend sehen auch die Strukturen seines ganzen Lebens aus, nicht nur der Schluss. Er war Mensch für andere. Er lebte ein Leben voller Hingabe bis zum Schluss. Mose hat diese innere Logik des Opfers in der Wüste und das Verinnerlichen der darin liegenden Ordnung offenbar nicht verstanden oder ignoriert, ich weiß es auch nicht, und ist in die tyrannische Ordnung Ägyptens zurückgefallen. Für ihn war der Weg ins gelobte Land daraufhin verschlossen. Er hat das Angebot der Freiheit Gottes verspielt. Und ich deute diesen Text als bleibende Warnung auch an uns, das Reich Gottes im Schielen nach der Macht herbeiholen zu wollen. Besser ist es, sich auf die Vollmacht des Wortes und die lebensschaffende Kraft der Hingabe zu verlassen. Und wo immer die Kirche und ihre Gläubigen auch vermeintlich geistliche Anliegen durch das abkürzende Ziehen der Machtkarte durchgedrückt haben, da lag im Nachhinein meist kein Segen drauf. Denk mir auch, wen wundert's nicht, wenn's doch um ein Reich der Liebe geht. Amen.